Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky, ich bin Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert und bin seit vielen Jahren auf der ganzen Erde unterwegs, um das Verhalten von wildlebenden Pferden zu beobachten, zu erforschen und natürlich auch zu filmen und darüber zu berichten. Und zu berichten gibt es eben auch einiges, wenn die Kamera aus ist. Es ist ja fast die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin. Und so freue ich mich heute in der Folge, euch mitzunehmen nach Kanada. Das ist meine erste Reise in die Rockies gewesen, von denen ich euch hier heute erzählen möchte. Und es geht dabei um die, ja, erstmal um die Reise dahin und um die Suche nach den Cayuse Mustangs, die dort oben in den Rockies frei und wild leben. Und dann eben auch um den ersten Kontakt zu so einem Herdenverband, den ich dort bekommen habe. Er startete also in Frankfurt Abflug. Dann habe ich auch gleich einen kleinen Tipp an euch, wenn ihr da mal rüberfliegen wollt, dann muss man nicht unbedingt Economy Class fliegen, sondern man kann so ein kleines Upgrade machen. Dann sitzt man weiter vorne im Flugzeug, hat ein bisschen mehr Platz und kann eben auch mehr Gepäck mitnehmen. Und das Ganze ist gar nicht so viel teurer. Und für mich war es eben ganz gut, dass ich mehr Handgepäck und mehr Gepäck insgesamt mitnehmen konnte, weil ich war in der Hoffnung gestartet, ja, große Bilder, ja, die Landschaften, die man kennt von den Fotos aus den Filmen, und habe mir dann eben da schon vorgestellt vor meinem geistigen Auge, und da toben jetzt diese schicken Mustangs, die Cayuse Mustangs dann rum, vielleicht ein paar Roans, also eine ganz bestimmte Farbe, und so bin ich ja voller Hoffnung aufgebrochen, hatte einen Kontakt in Kanada, eine, ja, Freundin, kann man nicht so richtig sagen, also einen Kontakt über Facebook, wo ich angeschrieben wurde, ey, komm doch mal hier rüber, und ganz cool, ich bin hier gerade ausgewandert oder gerade dabei, hin auszuwandern von Deutschland nach Kanada, um auch eben dort die Wildpferde, die Mustangs zu beobachten. Und ich habe gesagt, ja, ist cool, komme ich vorbei. Und ein paar Wochen später saß ich dann eben im Flieger und habe mich auf den Weg begeben von Frankfurt nach Calgary. Calgary war meine Destination, und ich habe gedacht, okay, wenn ich schon nach Kanada rüber tobe, dann kann ich auch mal so ein bisschen quer durch Kanada rüber, also von dort aus war es dann noch ein ganzer Weg, und ich bin dann, um da meine Freundin zu treffen, in den Greyhound gestiegen und dann einfach mit dem Bus quer durch Kanada gefahren. Das ist schon mal, wenn du das noch nie gemacht hast, eine ganz witzige Sache. Es geht schon mal los in der Station in Calgary, dass die Kanadier dich da so ein bisschen verarschen. Und da musst du dir vorstellen, es ist Sommer, es ist Hochsommer, es war, ich glaube, im Juli bin ich aufgebrochen, also Anfang des Sommers bin ich aufgebrochen mit, ich weiß nicht, wie viel 100 Kilo Gepäck oder was ich dabei hatte, und war sowieso schon so, oh, jetzt muss ich das da finden und den richtigen Bus finden und los, und sitzt denn da, und dann kommen da ständig Ansagen und die verarschen denn da, oder zumindest was da denn so, die verarschen denn da so ein bisschen die Leute, oder machen sich einfach einen Spaß da draus und sagen, ah ja, okay, ja, der Bus fährt jetzt doch nicht von hier, sondern von da, und du tobst dann hin und her und hin und her und totales Chaos. Und obwohl da eigentlich gar nichts los war, sondern das alles ganz normal planmäßig ablief, und haben sich dann halt tierisch darüber gefreut, dass die Leute dann da hin und her gelaufen sind, weil die wohl irgendwie so ein bisschen Langeweile haben. Egal. Okay, du hast dann da so deinen Platz im Greyhound, dein Gepäck unten verstaut, und dann geht's los. Und ich weiß gar nicht, wie lange der gefahren. Ich glaube, ganzen Tag bin ich da quer durch Kanada dann mitgefahren. Und ab und zu hält er dann eben mal an, sind noch nicht so viele Leute im Bus, du sitzt da einfach, guckst aus dem Fenster, und wenn du dann so in diese Ebenen kommst, aus Calgary raus, dann sind es riesige, diese Weizenkammer, riesige Felder, wo du stundenlang dran vorbeifährst, eben an diesen Getreidefeldern, wo riesige Futtersilos sind, wo das dann geerntet wird und mit Eisenbahnen dann weggefahren wird. Also schon ganz andere Dimensionen, als wir es hier bei uns in Deutschland oder in Europa gewohnt sind. Und dann machst du einen Stopp, haben wir einen Stopp gemacht in so einer kleinen Ortschaft, und der Busfahrer sagt, okay, ja, kleiner Break, können wir alle raus, 20 Minuten Pause, und dann war dann Starbucks. Und ich so, ah ja, ein Kaffee und ein bisschen Pause, und dass man halt mit den anderen Leuten dann da rein. Hat sich einen Kaffee geholt, ein bisschen Pause gemacht und hat den Bus dann gesehen, so in 100, 200 Metern Entfernung. Und dann saßen wir denn da so mit drei Leuten, auch vom Starbucks, anderen unseren Kaffee in der Hand und dann noch einen kleinen Cookie mit dabei. Und auf einmal fährt der Bus los. Da denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Macht seine Türen zu. Die 20 Minuten waren noch nicht um, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Und der fährt einfach los, ne? Und du rennst da wie bekloppt hinterher. Hinterm Bus und bist natürlich total, total fertig. Dein ganzes Gepäck, meine ganze Kameraausrüstung, also Filmkamera, Fotoapparat, alles hatte ich im Bus drin. Und läufst dann einmal um die Ecke, der fährt die Straße runter und du denkst, oh, jetzt ist. Ja, das, bevor das angefangen hat, ist es alles vorbei. Und ja, dann hält er an, kommt wieder zurückgefahren, macht die Tür auf und lacht sich scheckig. Also das ist dann wohl irgendwie so, der Humor ist ja auch langweilig wahrscheinlich, weil du da stundenlang, weil du geradeaus fährst hin und her und dann hast du da eben ein bisschen Spaß und die Leute, die es noch nicht kennen, so wie ich, die fallen dann natürlich sofort drauf rein. Ja gut, dann bin ich irgendwann angekommen in so einem kleinen Ort, habe dann da auch meine Freundin getroffen, die ein Auto hatte, einen alten Wohnwagen-Trailer und damit sind wir dann losgefahren. Wir waren dann also von Alberta, das ist ja der Bundesstaat, in dem Calgary liegt, mittlerweile in BC, in British Columbia oder wie es an den Autonummernschildern steht, Beautiful BC, also beautiful, wunderhübsches British Columbia und das ist wirklich auch wunderhübsch am Rande der Rockies gelegen, sind wir denn über Williams Lake gefahren, zu so einer alten Station, Tankstelle und eben ist alles so ein Treffpunkt, Lee's Corner. Lee's Corner ja, ist so der letzte Punkt, so bevor es denn da so rausgeht, wo es dann auch ein bisschen wilder wird. Leider habe ich jetzt gerade erfahren, dass letztes Jahr Lee's Corner abgebrannt ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder aufgebaut ist oder nicht. Auf jeden Fall war das damals so ein richtig toller Treffpunkt, wo man eben auch viele Leute getroffen hat und wo man auch noch Internet hatte. So, da haben wir uns dann mit Vorräten und auch mit Treibstoff, mit Benzin auch noch eingedeckt und sind von da aus denn los. Sind dann aber gar nicht mehr so weit gefahren, sondern direkt bei Lee's Corner rein, die nächste Straße und dann ja, in die Wildnis rein, so ein Sandpad in Richtung eines Reservats, Indianerreservats, sind durch das erste durchgefahren und dann in so ein freies Gebiet, also nicht in einem Reservat, sondern und auch nicht in einem Nationalpark, sondern wirklich so in einem frei zugänglichen Gebiet, was dann eben auch für mich den Vorteil hatte, dass du eben keine Drehgenehmigung brauchtest, niemanden zu fragen brauchtest. Man konnte sich einfach irgendwo hinstellen. Und so haben wir uns einen Platz gesucht für den Trailer. Dort haben wir den hingestellt als Base-Station. Und von da aus wollten wir dann eben die Gegend erkunden und die Pferde dann beobachten und filmen. Und das war eben auch der Punkt, wo meine Freundin gesagt hat, ah ja, hier bin ich schon ein paar Mal gewesen, hier kommen die alle zusammen. Ja, öfter mal kann man die ganz gut beobachten. Das Gebiet, in dem man sich da bewegt oder in dem wir uns da bewegt haben, war so von der Ausdehnung, könnt ihr euch vorstellen, so boah, 50, na, vielleicht 100 mal 100 Kilometer. Sind wir vielleicht nicht ganz abgegangen, mal so ein bisschen hin und her gefahren mit dem Auto, soweit das noch ging, aber die meiste Zeit dann eben doch zu Fuß, aber in so einem Bereich von 50 mal 50 Kilometer haben wir uns denn bewegt, um die Pferde zu suchen. Zuerst die meiste Zeit auch noch zu zweit und dann nachher bin ich immer mehr alleine denn auch unterwegs gewesen. Das Gebiet ist so, also man kann die Berge, die Rockies sehen, aber es ist vor allem auch ziemlich viel Wald. Und wenn du ziemlich viel Wald hast, dann ist das immer schwer, Pferde zu finden. Denn du hast einfach keine Sicht. Das heißt, du bist irgendwo und du musst ziemlich dicht dran sein, um sie zu sehen, um sie zu hören, um sie vielleicht zu riechen. Dass du dann, wenn du, ich sag mal, richtig im Wald bist, zwischen den Bäumen, hast du an sich kaum Chance. Und wenn du das denn siehst, das Gelände, du hast zwar Wald und es ist teilweise also auch so, dass es ja genutzt wird vom Menschen, also dass da Holz geschlagen wird. Also wenn du jetzt die Idee hast, als Holzfäller nach Kanada zu gehen, ja, kann man machen, aber das hatten dann durchaus auch schon andere und auch die Kanadier machen das. Also das ist jetzt nicht so, wow, dass da noch niemand auf die Idee gekommen ist. Und wenn die da Holz schlagen, dann schlagen die mit Maschinen so richtig breite Gassen oder Straßen oder Schneisen in den Wald. Die sind mehrere hundert Meter breit, wo sie dann eben ja, wie bei uns auf dem Maisfeld kann man sich das vorstellen, dass das Holz ernten, abtransportieren, daneben steht dann noch Wald. Und diese Schneisen, die sind ziemlich gut, um da auch lang zu laufen und auch um sich zu orientieren. Und diese Schneisen, die nutzen die Pferde auch sehr gerne. Das heißt, die halten sich schon auch in den Wäldern auf. Da ist auch sehr viel Gras zwischen den Bäumen, sodass die da alles finden, was sie brauchen. Sind auch ziemlich viele Wasserstellen so verteilt in dem Gelände, sodass die ja, da gar nicht irgendwo hin müssen. Also die haben jetzt nicht das Problem, dass die jeden Tag an ein bestimmtes Wasserloch ziehen müssen, dass die irgendwo einen bestimmten Weidegrund nur haben, sonst ist da nichts und irgendwie alles freies Land, sondern das ist vom Gefühl her, vom Gebiet her, für die völlig egal, ob sie jetzt dastehen, 10 Kilometer weiter, 30 Kilometer weiter oder 40 Kilometer weiter in die eine oder in die andere Richtung. So, dass die Suche echt erstmal sehr, sehr schwierig ist. Und ja, wie kannst du das denn machen? Dann kannst du loslaufen und einfach gucken, wo hast du vielleicht frische Spuren, also frische Kothaufen, die noch nicht ganz so alt sind, die noch ein bisschen frischer sind. Da ist es ein großer Vorteil, wenn du zu Hause Pferde hast und jahrelang immer den, ja, ausmistest, die Scheiße wegsammelst, dann weißt du schon ziemlich genau, wie frisch das ist. Und wenn da wirklich mal ein Frischer dabei ist, dann merkt man das eben auch sehr schnell. Dann haben wir natürlich die Situation da oben, dass du ziemlich viele Raubtiere hast. Das heißt, du hast einmal, ja klar, Kojoten, Bären, Wölfe auch ziemlich viele Wölfe und vor allem auch den Puma. Und das sind schon sehr effektive Jäger und auch gerade der Puma. Das ist so das Tier, wo auch die Leute vor Ort auch echt, naja, Respekt, ich würde schon fast sagen, Angst haben. Man war auch in Lee's Corner, da war auch so ein riesiger Puma, der da oben ausgestopft denn drin da thronte über dem Tresen. Boah, schon gewaltiges Tier. Nun hatte ich mich vorher bei anderen Tierfilmern dann auch schlau gemacht, die viel Pumas auch schon gefilmt hatten, allerdings in Südamerika und die gesagt haben, war alles kein Thema. Puma-Männchen siehst du sowieso nicht ganz unwahrscheinlich. Weibchen, auch selbst wenn die Nachwuchs haben, kannst du bis auf 20, 30 Meter problemlos rangehen. Interessiert die gar nicht. Kein Problem. So, wenn du dann aber da unterwegs bist und hast wirklich von den Leuten, die da draußen in der Wildnis viel unterwegs sind, so das gemerkt und das Gefühl vermittelt bekommen, oh nee, das ist echt gefährlich und geh bloß nachts nicht raus, also bloß nachts in den. Also zumindest in den Trailer rein und nicht draußen rumlaufen. Das ist nicht so eine gute Idee. Wenn du denn aber tagsüber keine Pferde findest, und dann war das ja auch teilweise schon mächtig heiß und trocken, so dass natürlich auch die Pferde, wenn aktiv, denn sowieso eher in der Dämmerung oder nachts dann eben auch im Hochsommer aktiv sind, ja, dann musst du eben in der Dämmerung und auch nachts raus. Und so habe ich das dann eben auch gemacht. Dann teilweise dann eben auch alleine über weite Strecken. Und wenn du dann so ein paar Spuren hast und dann endlich die Option hast, okay, hier kann ich Pferde finden, läufst du hinterher, hast so ein bisschen losen Sandboden, dann siehst du vielleicht mal eine Spur vom Bären. Und wenn du dann aber siehst, über den frischen Hufabdrücken der Pferde auf einmal so ein Tatzenabdruck vom Puma, da braucht man auch nicht viel Spuren lesen können. Das sieht man einfach an der Größe und an dem Abdruck, dass das dann ein Puma ist. Boah, dann geht dir schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Aber trotzdem willst du es ja wissen und deshalb bin ich ja auch losgezogen. Wie ist denn das, wenn Pferde wirklich draus sind? Wie ist das, wenn die Angst haben müssen vor Raubtieren? Das sind ja Fluchttiere und wie kommt denn das so mit den Urinstinkten? Und das ist ja genau auch gerade das, was ich mit erforschen will. Also bin ich hinterher. Und dann hat das noch ziemlich lange gedauert, aber so nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen, da hatte ich dann wirklich die ersten Kontakte dann auch so zu den Pferden. Vorher habe ich sie ein bisschen aus der Entfernung gesehen und dann ging das dann auch schon mal ein bisschen näher. Also es dauert eben einfach dort sehr, sehr lange. Und dann merkst du, wenn du denn da draußen bist, dass du siehst immer zuerst mal so ein paar Pferde, dann siehst du da 3, 4 Pferde, dann siehst du da vielleicht mal eine Gruppe mit 5, 6, 7 Pferden, dann siehst du auf einmal eine Gruppe mit 60, 70, 80 Pferden und wenn du dann eben so mit denen immer so ziehst und die immer mal wieder siehst, dann zwar auch wieder verlierst, dann merkst du, dass die miteinander interagieren. Das heißt, die sind nicht alle alleine unterwegs, sondern die gehören, diese verschiedenen Herden, zusammen zu einem Verband, obwohl die teilweise sehr weit auseinander sind und auch obwohl das ja sehr unterschiedlich große Herden sind. Und das ist eben auch das, so wie die sich da schützen vor Ort. Das heißt, wenn die irgendwo kleine Gruppen haben, bisschen weiter draußen, so am Rand, und die bemerken was, die warnen dann natürlich die anderen Herden, die Herden in der Mitte, sodass die wieder fliehen können. Und deshalb ist das manchmal auch als Mensch ziemlich schwierig, daran zu kommen, weil die eben sehr wachsam sind. Nicht nur, muss man dazu auch sagen, vor Raubtieren, sondern eben auch vor Menschen. Damals war es noch so, dass Pferde da geschossen worden sind, auch von Menschen. Es gab da auch Prämien, soll auch noch Prämien gegeben haben pro Pferdeohr, was man da abgeliefert hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Moment auch noch so ist. Auf jeden Fall sind die da schon scheu, wenn du da als Mensch kommst und wenn du da eine Kamera hast. Das ist für die an sich kein großer Unterschied, ob du eine Kamera auf die richtest oder ein Schießgewehr oder ein Gewehr. Nicht umsonst heißt das ja to shot, also ein Foto schießen. Und insofern hat es eben eine ganze Zeit gedauert. Aber auf jeden Fall ist es da gut möglich, oder was heißt gut möglich? Es ist dort möglich, Pferde in freier Natur ganz draußen zu beobachten, zu sehen, denen auch zu folgen, aber man muss sich eben schon ein bisschen bewegen. Ja, das soll einmal so der erste Eindruck aus Kanada sein. Vielleicht noch zu dieser Herdengröße oder zu diesen unterschiedlichen Herden. Dann hast du eben einmal so diese große Herde und eben diese kleinen Herden. Und diese kleinen Herden, wo ich dann eben auch am Anfang gedacht habe, okay, das ist dann vielleicht eine Hengstestute, die noch nicht so lange zusammen sind und eine Herde, die dann vielleicht noch wächst, wo dann nach und nach mehr Tiere dazukommen. Da habe ich dann da einen ganz alten Indianer gefunden und habe mich mit dem unterhalten, eben ja, viel auch über das Gebiet, über die Landschaft, über die Natur eben, aber auch über die Pferde. Und er sagte mir, nein, nein, das ist ja dieser Hengst, der mit der Stute unterwegs ist, die sind schon seit vielen Jahren, seit 10, 15 Jahren hier zusammen unterwegs. Immer nur der Hengst und die Stute, dann bekommen sie ein Fohlen. Das Fohlen geht immer wieder raus aus der Herde, muss sich dann einer der anderen Herden anschließen. Die bleiben also immer dann zu zweit, haben dann höchstens ein Fohlen dabei und ziehen immer so am Rand der Herde mit umher. Und da ist es dann auch so, dass als ich den näheren Kontakt zu den beiden bekommen habe, was ich natürlich sowieso auch ganz, ganz spannend fand vom Verhalten her, dass der Hengst doch sehr zurückhaltend war und die Stute eher so ein bisschen auf mich zukam und an mich rankam und auch ein bisschen, oder was muss ich, also wesentlich mutiger war. Was denn nicht heißt, dass in einer Gefahrensituation der Hengst dann natürlich auch seine Stute verteidigt. Und das war so auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, warum ist das so, warum sind die Herden unterschiedlich groß, und dann nach und nach in den nächsten Jahren eben herausgefunden habe, dass das am Hengst, tatsächlich am Hengst liegt, dass nicht jeder Hengst einfach eine große Herde führen kann, dass sie unterschiedlich große Herden haben und nur händeln können, und eben wenn die vom Charakter her so sind wie der, den ich dort getroffen habe, dass der sagt, nee, das ist okay mit meiner einen Stute, da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich, schließe mich dann mit ihr im Abstand dem Herdenverband an, und so funktioniert das eben. Und das ist eben für alle, die Pferde zu Hause haben, natürlich auch eine ganz tolle Nachricht, dass wir, was heißt eine tolle Nachricht, irgendwo ja auch eine schwierige Information, dass wir eben gucken müssen, dass es durchaus unterschiedlich große Herden gibt und dass sich einige Pferde in einer größeren Herde wohler fühlen und andere in einer kleineren Herde. Allerdings, das muss ich dann hier auch gleich hinterher schieben, die leben dann eben nicht alleine zu zweit, sondern haben dann immer Anschluss eben noch an andere Gruppen. Und diese anderen Gruppen, die sind dann in der Regel auch größer. Aber das ist eben auch von Gebiet zu Gebiet verschieden. Aber wie gesagt, Kanada eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe da das erste Mal, wie ich dann da war, einen tollen Sommer verbracht. Viele tolle Begegnungen auch noch gehabt mit den Pferden. Erzähle ich sicherlich dann immer noch mal hier im Podcast separat einzeln die Begegnung, damit ich das auch gerne hier ein klein wenig ausführlicher schildern kann. zurück. Habe ich es mir denn aus Kanada ein bisschen einfacher gemacht? Da bin ich von Williams Lake mit einer kleinen Maschine nach Vancouver geflogen, über die Rockies rüber. Traumhaft. Das war also wirklich eine schöne Rückreise, auch wenn du ein bisschen wehmütig bist, wenn du wieder zurück musst aus der Wildnis. Aber dann so diesen Blick von oben über die ganzen Rockies, über die Landschaft und dann nach Vancouver, eine sehr, sehr schöne Stadt. Auch wenn ich jetzt nicht so der Städtemensch bin, und von dort aus dann wieder auf dem gleichen Weg zurück nach Deutschland. Okay, ihr Lieben, das war also mal der erste Eindruck von so einem wilden Land, das ja einiges zu bieten hat, wo man sich viel Zeit nehmen muss, aber was auch gar kein Problem ist, das sogar auch ziemlich spontan zu bereisen. Mehr könnt ihr ja sehen, auch Aufnahmen. Ich habe nicht viele Aufnahmen aus Kanada bisher veröffentlicht, aber es gibt in meinem Blog auch mal eine Aufnahme aus Kanada, nicht von, ich weiß gar nicht, ob ich von diesem einzelnen Hengst, aber von dem Herdenverband, von dem ich aber auch noch ein anderes Mal erzähle, habe ich da auch einen kleinen Filmausschnitt. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr hier den Podcast abonniert, mir weiter folgt, und wir wollen dann mal sehen, dass wir in der nächsten Folge bleiben wir dann einmal in Europa, wo es nämlich auch sehr, sehr schön ist. Man muss nicht immer ganz in die Ferne, sondern so ein bisschen dichter vor der Haustür. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Spots. Also, bis dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.